Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Sitzfleisch,
dem härtesten Podcast, den der Flo jemals gemacht hat.
Wie ich gesagt, es ist eine Sonderausgabe heute und das hat einen guten Grund, weil nämlich der Flo sitzt mir nicht gegenüber im Studio von der Podcast-Werkstatt, sondern ich sehe ihn am Bildschirm und im Hintergrund scheint die Sonne, man sieht Strand, der Flo sitzt im Camper und ich glaube, der Blutzucker ist vielleicht immer noch im Keller und die Beine sind schwach und die Augen sind schwer oder auch nicht. Also Flo, wie geht's da und wo bist du?
Ich sitze in Premadura am Campingplatz. Blutzucker ist immer noch ein bisschen niedrig. Müde bin ich auch noch. Erschöpft, würde ich sagen. Aber ansonsten geht es mir körperlich erstaunlich, überraschend gut, muss man sagen. Kleine Wehwehchen, natürlich. Aber alles in allem bin ich ganz gut benannt noch.
Du hast ja dein erstes Gravel-Ultrarennen jetzt hinter dir. Die Seven Serpents mit 816 Kilometer und über das werden wir heute reden. Ich bin echt schon richtig neugierig. Ich habe es natürlich am Live-Tracker mitverfolgt, habe ja, dir die Daumen gedrückt, habe gesehen, du bist gut ins Ziel gekommen, aber wie es gelaufen ist, über das werden wir heute quatschen.
Genau, deswegen die Sonderausgabe, aber davor machen wir ein bisschen Housekeeping in der Ultrawelt. Es sind noch ein paar andere Sachen passiert. Die Xandi Meixner ist über 3000 Kilometer in einer Woche gefahren.
Ja, die Xandi Meixner hat es wirklich geschafft, den ja, Rekord zu verbessern für die höchste Mileage in einer Woche, also für die meisten Kilometer. Und sie hat 3953 Kilometer abgespult und hat nur am letzten Tag durch ganz schlechtes Wetter und irgendeinen kleinen Defekt hat sie ihr Ziel von 4000 nicht ganz erreicht, aber sie hat trotzdem an Neige Rekordmarke hin gebrannt auf den Asphalt, sehr souverän. Und ihr Kollege, der Josef Eigner, der mitgefahren ist, der hat auch in der Männerwertung 3500 Kilometer geschafft. Und da kann man wieder nur sagen, größten Respekt, Hut ab. Und man sieht wieder mal, dass die Leistungen von Frauen wirklich großartig sind. In dem Fall ist die Rekordmarke overall von der Alexandra Meixner und nicht von einem Mann. Also das finde ich irgendwie doppelt bemerkenswert.
Sehr starke Leistung, ja. Habe ich auch auf Strava verfolgt und war spannend zu sehen, wie an einem Tag mehrere Aktivitäten mit über 300 und 400 Kilometer stattgefunden haben.
Ja, vor dem warst du ein bisschen weg. Also deine Tageskilometer waren aufgrund des Terrains unter Straßen bzw. Wege oder Pfade in einer ganz anderen Größenordnung.
Ich war in einer anderen Liga unterwegs, das stimmt, ja.
Ich habe mir ein paar Fragen notiert, die wir vorher nicht abgesprochen haben, weil wir wollen ja das heute so spontan wie möglich machen. Und eine der Fragen geht natürlich darum, wie du dich ernährt hast und ob du auch deine Travel Packs von AG1 dabei gekauft hast.
Nein, die habe ich tatsächlich nicht dabei gehabt, aber seit ich im Ziel bin und voll im Regenerationsmodus, nehme ich wieder täglich in der Früh mein AG1 zum Frühstück.
Ich kann das auch nur bestätigen, AG1 von Athletic Greens taugt mir mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ich nehme es nicht immer in der Früh, ich mache manchmal auch nüchtern Trainings zum Beispiel und dann trinke ich das im Nachhinein, weil ich mir denke, die Nährstoffversorgung ist halt wirklich sehr, sehr wichtig und die kann, egal ob man es jetzt in der Früh oder am Abend nimmt, einfach zur Unterstützung beitragen des Immunsystems, der Regeneration und die 75 Vitamine und Mineralstoffe, die ihm enthalten sind, noch dazu laktosefrei, glutenfrei und auf veganer Basis. Ja, das sind einfach wichtig und im Zusammenhang mit einer gesunden Ernährung, die ich jetzt in letzter Zeit schon genossen habe. Wir kochen immer selbst und gehen jetzt nicht irgendwie nur in den Supermarkt und kaufen irgendeinen Blödsinn. Und ich glaube, das ist echt wichtig, das Gesamtpaket. Gesunde Ernährung, Nährstoffversorgung und dann steht einem nichts im Wege, dass man fit ist und sein Training voll durchziehen kann.
Und wenn auch du die Vorteile von AG1 von Athletic Greens genießen willst und deine Regeneration unterstützen möchtest, dann kannst du unser Partnerangebot wahrnehmen unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch und du bekommst einen Jahresvorrat an Vitamin D und die 5 praktischen Travel Bags, die ich diesmal leider nicht dabei gehabt habe.
Ich habe gestern einen Travel Pack mitgehabt, weil, ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch ein bisschen schwere Beine und einen harten Tag hinter mir. Ich habe gestern 2-mal einen Vortrag gehalten. Einmal in Innsbruck, einmal in Salzburg. Das waren jeweils Firmen-Events, wo es für Mitarbeiter und einmal für Kunden darum gegangen ist, über Motivation, Durchhaltevermögen zu sprechen, zu erzählen, wie man sich von Rückschlägen zurückkämpfen kann. Und ich bin gestern um 7 in der Früh gestartet, war den ganzen Tag unterwegs, bin um 2 in der Nacht ins Bett gekommen. Und deswegen bin ich heute mindestens gleich erschöpft wie du und muss jetzt dann auch schauen, dass ich meine Ernährung wieder gut hinbringe und mich dann aufs Radl setzen zum Trainieren. Weil in einer Woche steht ja dann einiges am Plan, aber darüber reden wir später noch.
Passt, würde ich sagen. Genug der Werbung und dann können wir schon voll ins Thema einsteigen.
Ganz fertig mit unserem Werbeprogramm sind wir noch nicht. Ich habe nämlich noch 2 Dinge auf meiner Liste. Und zwar, ich möchte bekannt geben, dass unsere allseits beliebten Sitzfleischflaschen, die von Kigo hergestellt werden, also das sind die herrlichen Flaschen, die innen eben die Titanbeschichtung haben und deswegen keine Wegwerfprodukte sind, sondern hygienisch bleiben, sauber bleiben und keinen Geschmack annehmen. Die haben jetzt einen großen Fernsehauftritt und zwar am Montag am 23.05. sind sie im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr auf Fox bei der Höhle der Löwen zu Gast. Das ist eine Investmentshow, so ähnlich wie wir es in Österreich kennen, von 2 Minuten, 2 Millionen. Und bin gespannt, was dort präsentiert wird. Vielleicht geht es ja auch darum, dass der Flo beim Seven Serpents mit einer Kigo-Flasche unterwegs war. Glaube zwar nicht wirklich, aber wir können es trotzdem erwähnen.
Wir werden sehen, ob ich noch einen Fernsehauftritt ankriege.
Aber du hast die Flasche im Einsatz gehabt, oder?
Ja.
Und wir haben noch was zum machen. Und zwar, wir haben ein Fevertree-Gewinnspiel gehabt, wo man ein Mediterranean Tonic Water gewinnen kann. Das haben wir noch nicht aufgelöst, weil wir einfach völlig baniert waren, wie wir die Folge aufgenommen haben, direkt nach dem Race Across Italy. Und dann haben wir uns, glaube ich, auch vergessen, das zu notieren. Und das holen wir heute nach. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass ich jetzt da einen Gewinner ziehe. Ich habe alle richtigen Antworten aufgeschrieben. Es waren auch einige falsche dabei, muss ich sagen. Und ich werde es los dann in die Kamera halten und Flo, du liest dann den Gewinner vor.
Ich werde den Gewinner vorlesen, ja.
Und zwar, es war ein bisschen tricky, weil das bittere Aroma im Mediterranean Tonic Water kommt nicht von der Bitterorange, das macht nämlich den fruchtigen Geschmack, sondern vom Kinin in den Fever Trees und das haben nicht alle richtig gehabt. Aber unter all dem Richtigen ziehe ich jetzt den Gewinner. Ich habe da jetzt mein Sitzfleischkapperl hergenommen als Lostopf.
Es wird spannend.
Es ist wahnsinnig spannend. Und Flo, bitte lies vor.
Sebastian Bock. Pack.
Sebastian Richtig.
Pack.
Sebastian Pack ist der Gewinner.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch und Prost. Guten Appetit. Kann man guten Appetit zu einem Getränk sagen?
Genieß es jedenfalls.
Genieß es, genau. Aber jetzt reden wir über Seven Serpents. Ich habe mir eine Frage überlegt zum Einstieg und zwar, war es für dich ein Projekt oder war es ein Rennen oder war es vielleicht ein Abenteuer oder ein Rennprojekt, oder wie kann man das jetzt beschreiben, was du da gemacht hast?
Es war definitiv ein Abenteuer, und wenn du mir die dritte Option nicht gegeben hättest, dann wäre das meine Antwort gewesen. Es war 100% Abenteuer. Also das war was ganz Spezielles, was ganz anderes. Sowas habe ich überhaupt noch nie gemacht, und es hat definitiv für mich jedenfalls einen kompletten Abenteuercharakter gehabt.
Bitte erzähl einfach ein bisschen, wie es war. Also von der Anreise, von deiner Ausrüstung und das Ankommen dort vor Ort und die Menschen, die du getroffen oder kennengelernt hast.
Ja, also Anreise war recht unspektakulär. Es sind noch zwei Freunde von mir mitgefahren, ebenfalls aus Graz. Wir sind gemeinsam mit dem Zug nach Ljubljana gefahren, haben in Ljubljana in einem Hotel eingecheckt und sind dann zur Registration gefahren, haben uns die Tracker geholt, haben kurz das Briefing gemacht. Das war vom Informationsgehalt ungefähr so dicht wie das Briefing beim RAM. Aber nein, war ganz nett. Sind dort alle gemeinsam gesessen, alle besprochen, alle mal gesehen, alle kennengelernt. Das war wirklich ein nettes Briefing. Aber es war nicht viel zu sagen, außer das ist der GPS-Track, der zählt, egal wo er euch hinschickt, den fahrt's nach. Danke, fertig.
Hat es ein paar Situationen gegeben, wo du denkst, oh mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. Warum schickt er mir jetzt in die Pampa und nicht einen Weg entlang?
Das war, genau deshalb hat er das wahrscheinlich auch gesagt, weil ein paar Mal birgt der Track ab, wo du es nicht fassen kannst. Also wenn du schon auf einem richtig schlechten Wanderweg bist und auf einmal birgt der Track nochmal 90 Grad auf irgendeinen Trampelpfad ab, dann zweifelst du schon einmal kurz an dir und an deinem Navigationsgerät. Aber wenn der Track da entlang geht, dann fährst du den Track oder tragst dein Radl den Klettersteig hinauf.
Hat es die Passagen auch wirklich öfters gegeben, wo es unfahrbar gewesen ist, wo Radl zum Schieben oder zum Tragen war?
Also es waren einige Schiebepassagen, die vielleicht unter perfekten Bedingungen fahrbar gewesen wären, aber sicher nicht nach der Anstrengung und nach den vielen Stunden, die man schon im Sattel gesessen ist. Und eine Passage, die war von Anfang an gekennzeichnet als Tragepassage. Also richtiger Klettersteig war es nicht, aber ich bin jetzt kein großer Berggeher und kein großer Wanderer. Für mich war das schon sehr, sehr hart. Also ein richtig brutaler Anstieg, da das Radl raufzutragen mit so losen Geröll und so. Das war sehr hart für mich, da habe ich ziemlich viel geflucht. Das hat mir ziemlich viel Nerven gekostet.
Aber gehen wir vielleicht nochmal zurück, bevor es wirklich losgegangen ist. Hast du irgendwie so gute Erinnerungen an den Start, oder wie war so das Feeling, wenn du sagst, du brichst jetzt doch das erste Mal in so ein Gravel-Abenteuer auf? Und wie viele Leute haben insgesamt mitgemacht? Es hat ja, glaube ich, auch viele Solofahrer und Fahrerinnen gegeben, einige Paare. Und da möchte ich dich nämlich auch später noch fragen, wie das mit den Paaren funktioniert, weil es ist ja total anders wie bei Zweier- oder Viererteams auf den Langstreckenrennen, die wir kennen.
Genau, also ich war vor dem Rennen, ich war so nervös wie überhaupt noch nie. Aber so positive Nervosität, so eine Anspannung einfach. Ich habe schlecht einschlafen können, ich war in der Früh schon so flauen Magen, so richtig nervös halt. Aber sobald du dann losrollst den ersten Meter, dann ist das alles weg. Ich glaube, das kennst du auch von deinen Rennen. Das ist so typisch. Wenn man dann einmal losfährt, dann fällt das alles ab, dann ist das alles weg. Wir haben ein bisschen schlecht das Hotel ausgesucht, weil Start war Sonntag 8 Uhr und das Hotel hat Montag bis Samstag Frühstück ab 6 Und am Sonntag Frühstück ab 7. Und das waren circa 20 Minuten Radweg vom Hotel zum Start. Und da haben wir sehr kurze Frühstückszeit nur gehabt. Und da habe ich mich, aber dafür war es super feines Frühstück. Und da habe ich so Reissoufflé gegessen. So richtig, habe ich mich richtig voll angefressen, weil ich mir gedacht habe, gleich mal mit gut gefüllten Speichern losstarten. Aber es war in sehr kurzer Zeit sehr viel Reissoufflé, das war, und der flaue Magen von der Nervosität, das war ein bisschen eine komische Mischung.
Ich versuche mir gerade das vorzustellen, weil du gesagt hast, dass sie das auch kennt, die Nervosität vorm Start. Hast du auch irgendwie so Angst gehabt, irgendwie was zu vergessen? Also die Gedanken kreisen permanent, habe ich alles dabei? Bin ich gut genug vorbereitet? Habe ich irgendwie eh keinen Fehler gemacht und so? Und wenn es dann startest, ist wurscht, oder? Weil jetzt ist quasi, was bis jetzt passiert ist, ist passiert, und was nicht passiert ist, kann man nicht mehr ändern.
Genau, das ist es. So, ab dem Moment, wo du am Start losrollst, da ist alles passiert. Da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Aber bis dahin hast du immer so das nagende Gefühl, habe ich was vergessen? Habe ich genug mit? Habe ich zu viel mit? Habe ich zu wenig mit? Werde ich ein technisches Gebrechen haben? Sollte ich vielleicht noch an der Schaltung herumschrauben? Man weiß es nicht. Aber dann, wenn man endlich losrollt, dann ist es vorbei. Ich möchte noch ganz kurz sagen, habe ich vergessen zu erwähnen vorher, es gab die Möglichkeit bei der Registration, die war aber wie gesagt am Samstagnachmittag, ein kleines Paket abzugeben, das man im Ziel wieder entgegennehmen kann. Es gab aber die Möglichkeit, nicht am Sonntag in der Früh was abzugeben, und deshalb habe ich in der Woche davor meinen Kleiderschrank ausgemistet und Sachen, die eigentlich für die Kleidersammlung gewesen wären oder zum Wegschmeißen. Mit dem Gewand bin ich nach Ljubljana gefahren, und das habe ich dann am Sonntag in der Früh weggeschmissen, damit ich nicht schon ab Samstagnachmittag im Radlgewand herumliegen muss oder herumgammeln muss oder die Zeit verbringen muss. Deswegen habe ich eine alte Jogginghosen, ein altes T-Shirt, einen alten Pullover von meinem Bruder. Damit habe ich, und meine 3 Jahre alten Laufschuhe, damit habe ich Ljubljana unsicher gemacht am Samstagnachmittag, und das habe ich am Sonntag in der Früh weggeschmissen und bin dann frisch ins Radl gewandt zum Start gefahren.
Das klingt nach einer echt coolen Strategie. Das heißt, du hast ein Paket fürs Ziel, hast nicht abgeben oder doch?
Habe ich schon abgeben, aber ich habe ja dann trotzdem noch Gewand gebraucht von Samstagnachmittag bis Sonntag bis zum Start. Und das Gewand war so ausgesucht, dass es zum Wegschmeißen war.
Ist eine interessante Möglichkeit, seinen Kleiderschrank auszumisten, bei einem Gravel-Rennen mitzufahren. Kann man gut verbinden, offensichtlich.
Ja. Ein paar Jogginghosen und T-Shirts, die echt nicht mehr gehen, habe ich noch. Also ein paar weiteren Starts steht nichts im Wege.
Und das Equipment, wie viel war dann eigentlich, oder was waren so die wichtigsten Sachen, die du mitgehabt hast?
Also ich bin gefahren mit meinem Gravelbike, einer Rahmentasche mit 3,5 Liter, einer Satteltasche, so eine Arschrakete mit 4,5 Liter und einer Oberrohrtasche, die oben am Oberrohr festgeschraubt ist, mit 1,5 Liter. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe eher zu viel mitgehabt als zu wenig, aber ich hatte vorher das Gefühl, ich bin eh schon am unteren Limit und viel weniger geht gar nicht. Und das ganze Setup, also das Rad bepackt mit Taschen, hat dann gehabt 17 Kilo herum. Mit den 3 Trinkflaschen, die waren aber leer bei der Wiegung, also muss man nochmal 4 Kilo dazu tun.
Hast du hast 4 Liter mitgehabt an Flüssigkeit oder Flaschen für 4 Liter?
Nein, ich habe 3 0,75er Flaschen gehabt. Rechenschwäche, was weißt du, ist bekannt bei mir. Eineinhalb, zwei Liter, zweieinhalb Liter.
Ja, hoffentlich war es auf jeden Fall genug. Ist egal, wie viele Liter das es waren.
Genau. Ja, und ich habe vom Start, ich habe versucht, was aufzunehmen am Start, aber es ist nichts geworden, aber ich möchte den Einspieler trotzdem abspielen, weil man vielleicht ganz gut hört, wie nervös ich bin.
So, ich stehe jetzt am Start vom Seven Serpents Unsupported Gravel-Rennen. Ich bin komplett nervös. Haben wir jetzt noch den Bauch voll angefressen und die Buden steht. Und schauen wir, wie es wird. Ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt.
Ich glaube, man braucht eh nur diesen Japser am Anfang und dann hört man ganz gut, wie nervös ich war.
Ja, sagt irgendwie, wo deine Prioritäten gelegen sind, oder? Quasi irgendwie den Moment überstehen und an den Podcast hast du nur mit 17. Stelle Priorität gedacht.
Genau. Ja, Start war dann neutralisiert, ein paar Kilometer in der großen Gruppe gemeinsam und dann war der scharfe Start und dann sind die ersten schon vorne rausgebrettert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also die haben richtig losgelegt, aber ich bin bewusst bei mir geblieben und bin von Anfang an mein Tempo gefahren und habe mich dann nicht eintheatern lassen und in den ersten Anstieg gleich mitfahren mit den Schnellsten. Da habe ich gleich von Anfang an gesagt, alles Gute, viel Spaß euch, ich fahre da mein eigenes Tempo.
Diese Frage wollte ich dir nämlich stellen, ob du im Hummelmodus gestartet bist oder ob du vielleicht den Hummelmodus später mal gezündet hast oder ob du wirklich mit mehr Hirn durchgehend unterwegs warst oder besser gesagt mit kontrolliertem Tempo.
Das war wirklich von Anfang an mein Plan und ich bin recht stolz, dass ich das tatsächlich auch so durchgezogen habe und immer bei mir blind bin. Und selbst wenn ich am Anstieg vor mir 10 Meter jemand gesehen habe, der vor mir gefahren ist, ich bin nicht hingefahren, ich habe mich nicht abgeschossen, ich bin einfach ganz bewusst bei mir geblieben und habe versucht, mein Tempo durchzuziehen und habe mich nicht verrückt machen lassen, habe mich versucht, nicht verrückt machen zu lassen.
Wie lange hat denn dein Proviant gehalten? Also je nachdem, halt, wie viel du mitgehabt hast, aber wann war der Moment, was du sagst, du musst jetzt irgendwie einkaufen gehen, du musst da was zum Essen besorgen, du musst die nächste Tankstelle aufsuchen, falls es überhaupt sowas gegeben hat?
Ja, also am Anfang waren wir da in den Hügeln rund um Ljubljana und Postojne unterwegs. Da hätte es genug Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Da war es aber auch noch so, relativ ähnlich von der Topografie und von der Geografie her wie bei uns. Also da gab es auch immer wieder Brunnen, immer wieder Wasserlöcher. Und ich bin gestartet mit 18 Riegeln mit 18 Flapjacks. Ich war nämlich noch in der Woche davor im Supermarkt und habe mir einfach geschaut, die Riegeln mit den allermeisten Kalorien, die es gibt, die nehme ich. Weil die sind recht klein, quadratisch, die lassen sich gut verpacken und auch in die Lücken reinstopfen. Und 18 von denen habe ich mitgehabt am Start und jeder von den Riegeln hat 580 Kalorien gehabt. Das heißt, damit wäre ich theoretisch schon sehr, sehr weit gekommen. Und dazu gab es da auf den ersten Kilometern genug Wasser. Das heißt, mein erster Einkauf war tatsächlich erst bei der Tankstelle in Czernica. Das ist dort an dem See vor dem Beginn der sogenannten, oder wir haben es genannt, Todeszone. Weil da fährt man dann durch einen Nationalpark und über die Grenze nach Kroatien. Und da waren dann 60 oder 70 Kilometer keine Ortschaft und nichts mehr. Da habe ich von Anfang an gewusst, das war einer der wenigen fixen Punkte, den man vorher überlegt hat. Dort wird jedenfalls eingekauft. Und ich bin dann vom Start bis zu diesem Checkpoint, also das ist knapp, ich glaube bei 200 Kilometer, also bin die ersten 200 Kilometer ohne Einkauf, nur mit meinen Riegeln und Wasser, das ich unterwegs bei Wasserlöcher und Brunnen genommen habe, gefahren.
Wie du dann zum ersten Einkauf gekommen bist, hast du da noch was von deinem Startproviant dabei gehabt? Oder hast du dann wirklich irgendwie schon das meiste verbraucht und alles kaufen müssen, weil du hast dich dann auch nicht gewusst, oder was es dort geben wird?
Genau, das habe ich nicht gewusst. Und vom Startproviant, ich habe in Triest im Ziel meine Trikottaschen ausgeräumt und ich habe noch 5 von diesen Riegeln gehabt. Das Problem an diesen Riegeln, die sind zwar sehr kalorienreich, aber auch unglaublich trocken. Und für einen Riegel, damit du ihn irgendwie runterkriegst, musst du fast eine halbe Flasche Wasser dazu trinken. Und deshalb bin ich dann irgendwie abgekommen von den Riegeln und habe weniger von den Riegeln gegessen. Und ja, ich habe nicht gewusst, was es geben wird bei dieser Tankstelle. Die Tankstelle war dann doch ziemlich klein und der Shop war sehr winzig. Es hat dann nicht wahnsinnig viel gegeben. Aber es hat zumindest Zucker und schnelle Kalorien gegeben. Ich habe Cola getrunken, ich habe dann noch Gummibären gefunden und Croissants, Schoko-Croissants. Und habe dann in der Hoffnung, so viel einzukaufen, dass ich die nächsten 60 Kilometer schaffe, einfach alles kriegt, alles genommen, was ich gekriegt habe.
Ja, ich stelle mir das gerade so vor, da werden wahrscheinlich ziemlich alle eingekehrt sein, oder? Wenn das die letzte Einkaufsmöglichkeit ist vor dem Nationalpark. Hattest du irgendwie dann Engpässe gegeben? Also wenn zum Beispiel dann die langsameren Teilnehmer ankommen, war dann schon alles leer?
Das weiß ich nicht. Ich war da relativ früh. Es war nämlich kurz davor kommst nach Postojna und da hätte man kurz von der Strecke abweichen können und direkt in Postojna einkaufen können. Das habe ich jetzt im Nachhinein gesehen. Das haben sehr viele gemacht. Sich auf diese Tankstelle verlassen haben eher wenige. Ich habe dann dort bei der Tankstelle ein Pär getroffen, die gemeinsam dort eingekauft haben, aber sonst niemand. Bin aber, während ich dort war, von einer ziemlich großen Gruppe überholt worden, die in Postojna eingekauft haben.
Ich glaube, das war die Situation, wo ich am Live-Tracker geschaut habe und ich mir gedacht, es ist Wahnsinn. Alle fahren der Linie entlang, die Punkte bewegen sich fort und der Punkt mit Flo Kraschitzer sitzt an der Tankstelle oder ist quasi ein paar hundert Meter, glaube ich, waren das, oder ein paar Meter von der Route abgekommen und der Punkt bewegt sich nicht an der Tankstelle. Kann sein, dass das der Moment gewesen ist, oder?
Genau, ja. Also ich habe mir da ein bisschen länger Zeit genommen, einmal ein bisschen durchstrecken, ein bisschen durchbewegen und dann in Ruhe im Stehen essen, weil es war das Terrain doch so, dass du die meiste Zeit einfach beide Hände am Lenker haben musstest. Du, also unterwegs, während dem Radlfahren, essen oder trinken war sehr schwierig und es hat nur wenige Stellen gegeben, die das zugelassen haben. Deswegen habe ich mich dann bewusst, weil ich eh irgendwie so gefühlt die ganze Zeit im Unterzucker unterwegs war, habe ich gedacht, ja, jetzt stell dir mal hin, nimmst da 10 Minuten, isst in Ruhe, trinkst in Ruhe, schaust, ob du aufs Klo gehen musst und dann fährst weiter. Und es war dann auch schon so eine Stunde vor dem Finsterwerden und dann haben wir gedacht, passt, und dann erholt, satt in die Nacht reinstarten.
Bitte erklär nochmal kurz, weil ich weiß es wirklich nicht. Du hast gerade, während du da an der Tankstelle warst, hat dich ein Paar überholt. Wie ist das Reglement für Paare? Die fahren ja einfach jeder im Prinzip die komplette Strecke, aber sie dürfen sich gemeinsam unterstützen und fahren quasi gemeinsam. Ist das so richtig?
Genau, sie dürfen gemeinsam fahren, aber sie müssen auch gemeinsam fahren. Es ist also nicht erlaubt, dass die wahnsinnig weit auseinander sind. Also, dass jemand 10 Kilometer vorausfährt, einmal einkauft und ein Hotelzimmer checkt oder so, ist eigentlich nicht erlaubt, sondern die dürfen nicht nur zusammenfahren, die müssen auch zusammenfahren. Also, die sollten immer gemeinsam unterwegs sein.
Ist es dann vielleicht so, dass man damit gar nicht unbedingt schneller ist, weil ich meine, jetzt so der Effekt von unter Anführungszeichen Windschattenfahren ist ja bei dieser Strecke im Prinzip nicht vorhanden, aber mögliche Probleme sind ja dann eigentlich doppelt so viele, das heißt ein Defekt oder eine Klopause oder was auch immer, da gibt es dann eigentlich doppelt so viele Gründe, stehen bleiben zu müssen, als für Solofahrer.
Genau das. Man kann natürlich sich das Gepäck ein bisschen besser aufteilen. Man braucht nur eine Pumpe, man braucht nur ein Werkzeug, man braucht vielleicht weniger Ersatzteile, aber natürlich doppelt so viel Räder, doppelt so viele Möglichkeiten eines Defekts, doppelt so viel Lichter, doppelt so viele Batterien und doppelt so viel Klo gehen und doppelt so viel Essen. Also es wird die tendenziell eher langsamer machen als schneller, und man hat es auch diesmal beim Endergebnis gesehen, dass das erste Pärchen ist kurz vor mir reinkommen, also auf Platz 8 und 9. Also die ersten 7 waren alles Solo-Fahrer.
Wie du in die Nacht gestartet bist, wie war das mit dem Licht? Ich glaube, der Mond war recht günstig, oder? Es war ein ziemlich voller Mond, jetzt rein von der Mondphase her. Hat das ein bisschen geholfen, dass man sich quasi in der Umgebung etwas besser zurechtfinden kann, im Gegensatz zu Neumond, was stockfinster ist? Und wie war quasi deine Beleuchtungsstrategie? Dynamo oder USB-Akku?
Ich habe also einen kleinen Scheinwerfer gehabt mit 3 Akkus. Und ich habe es gewusst vom RAN, dass ich normalerweise mit 2 Akkus durch die komplette Nacht komme. Ich bin jetzt, nachdem ich das Glück gehabt habe, dass bei mir finster worden ist im Anstieg, habe ich sehr, sehr lang ohne Licht fahren können. Wo in der Abfahrt hätte ich schon einschalten müssen, aber nachdem es ein Anstieg war, habe ich es auslassen können, sehr lang. Und dann ist das Bärchen von der Tankstelle wieder gekommen, von hinten. Und dann bin ich einfach in denen in ihrem Lichtkegel mitgefahren und habe auch noch ein bisschen Licht geschnorrt und Batterie gespart. Aber spätestens in der Abfahrt dann war das Licht einzuschalten und bin dann aber locker durch die ersten beiden Nächte gekommen. In der dritten Nacht, vielleicht kommen wir dazu später, hat es dann Probleme gegeben.
Ja, und wenn du jetzt schon von der Nacht erzählst, wie war es mit der Schlaferei, also Pausen, Matratze, Schlafsack, Hotelzimmer oder durchfahren, wie hast du das gemacht?
Erste Nacht bin ich durchgefahren, das habe ich mir vorher so überlegt, weil ich habe so ungefähr gewusst, von 24-Stunden-Rennen, vom RAN, eine Nacht durchfahren, das kann ich, das schaffe ich, und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Und ich habe dann in der zweiten Nacht habe ich einmal auf der Fähre einen Powernap gemacht. Da habe ich einfach auf der Fähre am Boden gelegt, sofort eingeschlafen, wie die Fähre angelegt hat, weitergefahren. Und dann eine richtige Schlafpause, da habe ich 2 Stunden auf meiner Isomatte unter so einer Feuertreppe von so einem Supermarkt geschlafen. Das war ein super Platz und da hatte ich auch keine Angst. Da habe ich mich ganz wohl gefühlt. Der war so ein hell beleuchteter Parkplatz von einem großen Supermarkt mitten in der Stadt. Da habe ich keine Bedenken gehabt. Und in der dritten Nacht habe ich dann die Isomatte weggelassen, weil mir das Aufblasen zu mühsam war. Und ich habe dann in Novigrad auf einem Kinderspielplatz, da waren so Gummimatten, damit sie die Kinder nicht wehtun. Und da haben wir gedacht, das reicht, da brauche ich keine Isomatten mehr. Und habe mich einfach im Schlafsack, beziehungsweise in meinem Biwaksack, dort einfach auf diese Gummimatten gelegt. Für eine Stunde in der letzten Nacht. Das war mein Schlaf. Ich würde es nicht Strategie nennen, aber so habe ich es gemacht, so habe ich geschlafen.
So ist es passiert.
So ist es passiert, genau.
Das heißt, jetzt war die Schlafzeit insgesamt ungefähr wie viel?
Einmal eine Stunde 10, einmal 2 Stunden und einmal 25 Minuten.
Es ist beeindruckend wenig. Wenn du das jetzt vergleichst, Nächte durchzuhalten mit Betreuerteam, du hast wen zum Reden, du hast irgendwie Sicherheit, du hast Versorgung unterwegs und im Gegensatz dazu, du bist komplett allein unterwegs, hast niemanden zum Reden, bist quasi unter Anführungszeichen einsam und musst dich auch noch wirklich konzentrieren auf die schwierige Strecken, auf die Schotterpassagen, auf die Steine. Wie ist das anders zum Munterbleiben? Ist es schwieriger oder ist es durch das, dass du so konzentriert sein musst, vielleicht sogar einfacher? Kann man es irgendwie vergleichen?
Na, es ist mir viel leichter gefallen, das Wachbleiben. Dadurch, dass du einfach so konzentriert sein musst, aufgrund der Strecke, also aufgrund der technischen Schwierigkeit der Strecke, musst du voll konzentriert sein und die Navigation ist auch schwierig, weil man steht teilweise vor einer Kreuzung, da gehen 3 Schotterwege weg und der Strich geht aber eigentlich geradeaus durch einen komplett verwachsenen Trampelpfad und da muss man einfach immer auf der Hut sein und immer konzentriert sein, um keine Verfahrer zu haben. Und was bei mir zumindest so war jetzt, man fährt immer mit so ein bisschen einer Reserve. Also ich habe mich niemals so dermaßen verausgabt wie beim Supported-Rennen. Das heißt, dadurch ist man einfach ein bisschen weniger erschöpft und einfach ein bisschen wacher geistig. Und dadurch fällt es einem leichter oder es ist mir leichter gefallen, wach zu bleiben.
Sehr interessant. Das ist, ich glaube, diese Erfahrung fehlt mir noch, weil ich habe mir das immer so unglaublich schwer vorgestellt, wenn du allein unterwegs bist, munter zu bleiben. Aber das haben wir jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, dass das vielleicht sogar eben anders ist oder nicht unbedingt so stimmt.
Ja, also es ist mir vorgekommen, also man erreicht dieses Level an Delirium, erreicht man gar nicht, so weit kommt es gar nicht. Das war irgendwie so mein Gefühl.
Irgendwann im Rennen Momente geben, wo du vielleicht deine Entscheidung bereut hast, mit einem Gravelrad unterwegs zu sein, weil ich habe auf Social Media auch einen anderen Teilnehmer gesehen, der ist zum Beispiel mit einem Mountainbike gefahren.
Es war ein Gravelrennen, deswegen war es mit dem Gravelrad zu fahren, aber es waren natürlich Passagen dabei, die besser mit dem Mountainbike gegangen wären, aber die Entscheidung, mit dem Gravelrad zu fahren, habe ich niemals bereut. Aber es war einfach, ich war einfach komplett naiv. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe oder was ich mir erwartet habe, was das werden wird. Aber ich habe mir nicht erwartet, dass es so hart wird und so technisch schwierig. Ich habe gedacht, das wird halt so Bilderbuch-Gravel, dass man einfach Schotterstraßen ewig lang, dass es nur so wegstaubt, dass man aber richtig dahin brettern kann. Aber dass es dann so technisch schwierig wird, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, es ist auch gut, weil wenn ich gewusst hätte, wie das wird, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr Angst gehabt oder wer weiß, wie das dann angegangen wäre. Aber so dadurch, und dann habe ich es einfach nehmen müssen, wie es kommt. Also, wenn es dann abbiegt durch in einen Felsgarten, wo du nicht einmal einen Fußweg siehst, dann ist es so. Und dann fährst du halt dort rein und tragst dein Radl drüber. Aber es war halt so.
Ein Wahnsinn. Hast du so die typischen Probleme, die wir halt kennen, gell, von langen Rennen, der Hintern, die Knie, die Hände, vielleicht die Verdauung durch die vielen Kalorien, die man essen muss. Was waren denn jetzt in dem Fall so die schmerzhaftesten oder schwierigsten Geschichten, die du so körperlich erlebt hast?
Mit der Verdauung, muss ich sagen, habe ich wirklich ganz keine Probleme gehabt. Da hab ich super erwischt, super viel Glück gehabt. Oder das hat einfach funktioniert. Man muss aber auch sagen, ich bin komplett im Defizit unterwegs gewesen. Also ich habe viel, viel zu wenig gegessen und viel, viel zu wenig getrunken. Weil was in Slowenien noch recht gut funktioniert hat mit Wasserlöchern, Brunnen, dass man immer wieder Trinkflaschen nachfüllen kann, das war dann in Kroatien überhaupt nicht mehr der Fall. Also die paar Brunnen, die es gegeben hat, die waren ausgetrocknet. Wasserlöcher oder sowas hat es gar nicht gegeben. Und ich war da wirklich ständig zu wenig gegessen, zu wenig getrunken unterwegs. Das ist sicher was man verbessern muss, verbessern kann, aber andererseits auch erstaunlich, mit wie wenig Wasser der Körper zumindest eine Zeit lang auskommt. Jetzt sind meine Lippen komplett vertrocknet und das war das eine, aber was von den typischen Problemen, natürlich die Kontaktpunkte vom Radl, aber noch viel krasser als auf der Straße, weil der Untergrund, der war einfach so, dass man immer beide Hände am Lenker gehabt hat und immer satt am Sattel sitzen musste. Es hat es nicht gegeben, dass du mal aufs Oberrohr setzen kannst und ein bisschen dahin rollen oder mal kurz durchstrecken oder mal kurz einhändig fahren können oder mal kurz freihändig und den Rücken durchbewegen, sondern es waren immer beide Hände am Lenker, immer am Unterlenker, weil man bremsbereit auch sein muss und man ist immer satt am Sattel gesessen. Und wenn man dann so durch so eine Passage fährt, wo es einfach schlagig ist und steinig und große Felsbrocken und der schlagt dann natürlich immer der Sattel brutal rein. Also das war schlimmer als bei einem Straßenrennen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr lang, sehr gut davon gekommen und es hat erst so richtig Mitte des letzten Tages, beziehungsweise dann in der letzten Nacht, so richtig angefangen, brutal schmerzhaft zu werden.
Ich weiß nicht, ob du wie genau du mein Hintern schon mal angeschaut hast nach dem Race Across America. Aber wie würdest du das einstufen, irgendwie so von der Skala 1 bis 10? 1 ist Babypopo, 10 ist quasi offene, blutige Wunde und quasi unerträglich und Abbruchgrund. In welcher Größenordnung warst du dann unterwegs?
Ja, es war ganz, ganz witzig. Ich kenne deinen Hintern leider, aber so diese klassische Stelle, also die Haut unter den Sitzbeinhöckern, die hat's bei mir echt gut überstanden. Da ist leicht gerötet, ja klar, bisschen abgeschürft, aber nichts Schlimmes. Aber was so krass war, und ich habe am Anfang, ich habe gar nicht gewusst, was das ist, was mit mir passiert. Ich habe gedacht, das Etikett von der Radlhosen reibt. Und dann haben wir gedacht, ich habe so eine teure Radlhosen, die bauen sicher kein Etikett hinten am Hintern ein, das wäre ja komplett deppert. Und dann, als ich die Radlhose dann gewechselt habe, habe ich gesehen, was passiert ist, und das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Das ist komplett krass. Du kennst es ja, wenn du schwitzt, dann rinnt der Schweiß so schön die Wirbelsäule entlang hinten runter. Und wenn du durch den Schotter fährst und es staubt und es dreckig ist, dann nimmt er so ein bisschen an Dreck mit. Und das habe ich tatsächlich genau in der Verlängerung von der Wirbelsäule, ist so ein kleiner Krater, würde ich sagen, entstanden aus Salz und Dreck. Und der hat genau zwischen den Pobacken rechts und links wie Schleifpapier die Bobacken aufgerieben. Aber nicht dort, wo man drauf sitzt, sondern hinten in den Bobacken einfach. Und da habe ich jetzt auf beiden Bobacken auf der Innenseite komplett offene Stellen. Die würde ich als 7 oder 8 bezeichnen. Und die eigentlichen Sitzprobleme am Hintern, da würde ich 2 oder 3, also da, das habe ich echt gut überstanden.
Org, was man da alles irgendwie mitmacht. Also quasi so rund ums Steißbein, also so Wirbelsäulenansatz irgendwie unten ist.
Ja, ein bisschen weiter eine noch, aber es ist ganz, ganz komisch. Und es stört auch so jetzt gar nicht so richtig, aber wenn man sich halt dann ein bisschen bewegt am Sattel, dann fängt es zum Reiben an. Aber dort, wo man wirklich sitzt, da war gar nichts eigentlich.
Es erinnert mich ein bisschen an meine Erfahrung, die ich gehabt habe beim 1000 Kilometer in 24 Stunden Weltrekord. Da war nämlich der Bauchnabel so eine Passage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das habe ich Gott sei Dank im Training noch gemerkt, dass quasi der Zeitvoranzug vorn an der Bauchfalte beim Nabel halt irgendwie so zum Reiben anfängt, der Zip. Und da haben wir dann halt mit Kinesio-Tape, mit so einem Stofftape, die Haut abgeklebt, damit ich nicht irgendwie dort komplett offen wäre, weil auch der Schweiß, der runterrinnt, die Reibung vom Textil kann sie über so lange Zeit wirklich unangenehm vielleicht sogar entzünden oder eben offene Stellen machen, das dann super brennt. Ich würde es nicht gescheit daherreden, aber glaubst, hätte zum Beispiel so ein Kinesio-Tape, wenn du es vorher gewusst hättest, helfen können, oder ist das unvermeidbar, was du da erlebt hast?
Ich denke, ich habe ja Feuchttücher mitgehabt, einfach auch, wenn ich nicht aufs Klo gehe, einfach einmal ein paar Mal drüber wischen und das sauber halten. Und vielleicht, ich habe mit einem anderen Teilnehmer geredet, der hat Babypuder dabei gehabt, so eine kleine Dose, und der hat einfach in regelmäßigen Abständen sich gesäubert mit Feuchttüchern und dann gepudert, dass das schön trocken bleibt. Ich denke, das wäre die bessere Taktik gewesen. Aber das ist jedenfalls was ich mitnehmen kann, was ein super Tipp ist, was probierenswert ist.
Du hast auch ein Foto gepostet von deinen Handflächen. Das schaut fürchterlich aus. Also ich habe mir gedacht, das schaut nach Blasen aus, irgendwie, oder nach Hornhaut, das irgendwie abgerieben hat. Dann waren es dreckig. Also das Bild war nicht schön. Und ich glaube, am Bild davor hat man gesehen, 1000 Mücken auf deinem Unterarm, auf der Haut. Wie ist denn das gewesen?
Also mit den Handschuhen habe ich prinzipiell die richtige Idee gehabt. Ich habe mir gedacht, ich starte jedenfalls mit Mountainbike-Handschuhen, mit langfingerigen Mountainbike-Handschuhen, weil einfach fürs Gefühl, und wenn es technisch schwierig ist, fühle ich mich wohler damit. Das war jedenfalls die richtige Entscheidung. Aber die Handschuhe selber, es gibt ja so zwei Arten von Radlhandschuhen. Welche, die haben so feste, schwammmäßige Polsterungen, die scharf abgegrenzt sind. Und dann gibt es welche, die haben so mehr verlaufende Gelflächen. Und beim Probieren ist bei mir immer so, dass sie die mit den scharf abgegrenzten Polstern, die fühlen sich einfach besser an, da hat man ein besseres Gefühl. Aber nachdem der Polster so scharf abgegrenzt ist, druckt er natürlich viel stärker auf einzelne Stellen und der Druck verteilt sich nicht so gut auf die ganze Handfläche. Und deshalb war das bei mir so, dass diese Handschuhe dann begonnen haben, genau auf diesen Stellen, wo die Polster sind, zu drucken. Und das war okay und das war besser als ohne Handschuh. Aber da wären welche mit so Gel-Einlagen besser gewesen. Aber das Hauptproblem war eigentlich, dass in der zweiten Nacht habe ich kurz die Handschuhe mal ausgezogen, weil es so heiß und weil es so geschwitzt und weil alles nass war. Und habe sie hinten in meine Tasche, da gibt es außen so ein Gummiding, mit dem habe ich es festgezippt. Ja. Und wie zwei Stunden später meine Handschuhe wieder anziehen wollte, waren die Handschuhe weg. Und dann bin ich seither ohne Handschuhe gefahren und das war das eigentliche Problem, weil ohne Handschuhe und man muss sagen, ich habe so viel Angst vor Botschen gehabt, dass ich mit sehr, sehr viel Luftdruck gefahren bin und da hat es einfach richtig brutal durchgeschüttelt und die Hände haben richtig gelitten drunter. Aber ich habe Blasen habe ich auf den Handballen, aber es ist schon wieder halbwegs in Ordnung. Es wird schon wieder. Ein bisschen taub sind sie noch, die Handballen, aber es wird schon wieder, glaube ich. Es kehrt langsam zurück, das Gefühl. Also beim Nutella-Brot streichen, heute in der Früh habe ich es mit der ganzen Faust gestrichen und nicht alle Ecken erwischt vom Brot, aber es wird schon wieder.
Ja, wenn das Nutella-Brot wieder funktioniert, dann können wir uns alle, brauchen wir uns nicht zu große Sorgen machen um deine Hände.
Genau.
Du, jetzt mit dem bringst du mich nochmal zurück zu einer Notiz, die wir gemacht haben, die da jetzt super reinpasst. Ich habe auf bikeboard.at einen Teilnehmer eben mitverfolgt, wie der das Rennen bestritten hat. Und da habe ich eben einmal die Story gesehen, er war völlig ausgehungert, sitzt vor dem Supermarkt und der hat geschlossen gehabt. Also so Thema Mittagspause oder Öffnungszeiten. Und das hat ein bisschen frustrierend ausgeschaut. Hast du so eine Situation einmal erlebt?
Diesbezüglich habe ich immer Glück gehabt. Aber das war genau das, reines Glück. Ich habe da keine Strategie gehabt, sondern ich bin einfach hingefahren, geschaut und es hat einfach immer was offen gehabt, wenn ich vorbeikommen bin. Das war mein Glück. Ich habe einmal ein Kaffeehaus, die haben gerade erst aufgesperrt. Die hat gesagt, eigentlich haben sie keine Küche, aber wenn ich will, macht sie mir zwei Toasts. Habe ich natürlich sofort das Angebot angenommen und ein andermal habe ich um 9 in der Früh zwei Pizzen gekriegt. Auch problemlos. Also das geht dann schon. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Aber einmal habe ich es auch wirklich blöd erwischt. Da habe ich die Fähre um 4 Minuten verpasst und habe dann 1,5 Stunden warten müssen. Also ich bin mega zufrieden mit meinem Ergebnis und mit meiner Leistung und mit dem, was ich abgeliefert habe. Aber ich habe dann auf die zwei, die im Endeffekt dann noch knapp vor mir gelandet sind, hätte ich dann 2 Fähren Vorsprung gehabt. Das wären 3 Stunden gewesen. So habe ich dann nur mehr 1 Fähre Vorsprung gehabt. Und es ist halt gerade um 4 Minuten nicht ausgegangen. Das war ein bisschen blöd. Aber dann habe ich halt auch 1,5 Stunden Pause und die nutzt man halt bestmöglich. Isst was, ladet seine Sachen auf und schaut, dass man ein bisschen regeneriert, legt sie ein bisschen hin. Muss man dann eh nutzen, die Zeit, aber das war halt echt schade, weil ich fahre an wie ein Haufen und ich sehe gerade, wie sie wegfährt und schaue auf die Uhr, 8:45. Das war echt bitter.
Wie viel Fährüberfahrten hast denn du machen müssen?
Es waren 2 Fährüberfahrten und ich habe beide Male recht lang warten müssen. Das eine Mal 1,5 Stunden und das andere Mal habe ich 1 Stunde warten müssen.
Insel Krk und Insel Zres waren zu genau. Durchqueren, oder? Und dann wieder retour zum Festland.
Genau.
Nach Krk auf über die Brücke gefahren?
Genau. Ja. Okay. Nach Krk auf die Brücke, über die Brücke und dann von Krk auf Zres mit der Fähre und von Zres aufs Festland wieder mit der Fähre.
Hat es in Kroatien und Slowenien oder Italien, in diesen 3 Ländern warst du unterwegs, gibt es dort Zimtschnecken?
Ich hab keine, aber ich habe jetzt auch nicht speziell danach gesucht, muss ich sagen. Ich habe einfach geschaut, dass ich irgendwas krieg. Also ich habe echt gesucht nach schnellen, billigen Kalorien. Ich habe dann irgendwann ist mir dann schon alles angestanden, dann habe ich so einen Anfall gekriegt, dann habe ich mir Paprika und Tomaten und Äpfel gekauft, weil ich gedacht habe, ich kann nichts Süßes mehr sehen. Aber sonst habe ich einfach geschaut, was ich kriege, möglichst hochkalorische Dinge, mit möglichst viel Zucker, dass ich in kürzester Zeit, weil ich halt einfach immer unterzuckert und ein bisschen dehydriert im Supermarkt war. Es war ein bisschen so, wie wenn man einem Kleinkind zu viel Geld mitgibt zum Einkaufen und sagt, kauf da noch was, und dann kauft man sie nur Scheiß. So war das ein bisschen.
Ich kann mich nur an einen Moment erinnern, da habe ich da sogar einen Screenshot geschickt, weil da warst du offensichtlich auch gerade kurz im Pausenmodus und hast mir eine kurze WhatsApp geschrieben, dass du halt erstaunt bist, wie viel Blödsinn du isst und dass der Magen das irgendwie aushaltet. Aber das war so witzig, das war am Tracker hat man gesehen, das war, glaube ich, irgendwo am letzten Tag oder so in den letzten 24 Stunden, wieder ein paar Meter abseits der Strecken war ein Supermarkt und eine Tankstelle, und ich habe gesehen, da sind zwei Radlfahrer, die gerade Pause machen, und ich war mir nicht sicher, ob ihr da quasi im vollen Duell seid und euch an der Kasse im Supermarkt irgendwie ein Duell gebt, oder ob ihr vielleicht einer Supermarkt, einer in der Tankstelle, aber du hast dann irgendwie zurückgeschrieben, ihr habt es gerade gemeinsam gegessen. Also wie war denn der Moment, oder was habt ihr da wirklich gemacht?
Ja, wir sind, also der Supermarkt ist direkt an der Strecke gelegen. Der war ideal. Ich denke, den wird ziemlich jeder mitgenommen haben. Und ich bin da eingefahren, und dann ist der Andrew von hinten gekommen, und dann sind wir gemeinsam einkaufen gegangen. Und es ist halt ganz interessant, das war schon mit dem Pärchen bei der ersten Tankstelle ganz interessant zu sehen, die verschiedenen Strategien. Also die bei der ersten Tankstelle, das Pärchen hat Thunfisch gekauft, ganz viel Thunfisch in der Dose, weil das ist auch recht kalorienreich und mit dem Öl recht fett, das ist ganz gut. Und der Andrew, der hat ganz eine spezielle Taktik gehabt, der hat sich Joghurts gekauft und die Joghurts getrunken. Und so hat halt so jeder seine verschiedenen Strategien, und ich habe eigentlich diesen Quetschis abgeschworen, aber bei diesem einen Einkauf bin ich durch die Kinderabteilung gegangen, habe die Quetschis gesehen und habe mir gedacht, ach, nehme ich wieder ein paar mit, und der hat das überhaupt nicht gekannt, und der war dann voll begeistert von diesen Quetschis, und dann haben wir halt einmal Quetschi gegen Joghurt getauscht, und war einfach interessant zu sehen, die verschiedenen Einkaufsstrategien und wer was zusammenfrisst. Anders kann man es nicht bezeichnen.
Jetzt passt es noch ganz genau, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Eine Frage, die vielleicht ein bisschen blöd klingt oder wo man dazu sagen muss, was im Hintergrund steckt. Bist du ins Radfahrer-M reingewachsen?
Ja, würde ich definitiv sagen. Ja, also mein Trikot hat schon sehr geflattert in Triest. Mein L-Trikot war schon sehr lose um die Brust, um den Bauch und um den Ärmeln. Und auch mein Brustgurt hat sich verabschiedet und hat dann nur mehr um den Bauch herumgehalten. Also es habe schon ein bisschen Substanz verloren.
Also die Regenjacke, die ich dir quasi noch geborgt habe, wo du beim Anprobieren gesagt hast, der ist sehr, sehr eng, würde jetzt wahrscheinlich passen, oder? Aber ich denke, du hast das nicht braucht, oder? Unterwegs.
Nein, ich habe Regenjacke hab ich mitgehabt, eine andere, wo ich drunter noch was anziehen habe können. Aber ich habe kein Langarmtrikot mitgehabt und auch kein Windbreaker. Das heißt, meine Regenjacke war so mein, für wenn es ein bisschen kühler ist, habe ich eigentlich immer die Regenjacke angehabt. Gebraucht habe ich es nicht, weil es geregnet hat, sondern einfach, weil das mein wärmeres Gewand war, einfach die Regenjacke. Was natürlich beim Einkaufen, vor allem in Kroatien, zu beachten gewesen wäre, ist, dass die ja keine Euros haben, sondern eine eigene Währung. Und das habe ich bei meinem ersten Einkauf überhaupt nicht am Schirm gehabt. Und da war ich aber dann so geistesgegenwärtig und habe sogar eine kurze Sprachnachricht aufgenommen.
Sitzt der Trottel beim Frühstück ohne Kuna. Himmel, Herrgott.
Kurz und bündig.
Es war dann Gott sei Dank ein Bankomat gleich daneben, also ich habe keinen großen Umweg gebraucht, aber ja. Und dann habe ich natürlich auch den Umrechenkurs nicht genau gewusst. Dann habe ich einfach die drittgrößte Zahl an Kuna abgehoben und ich weiß bis heute nicht, wie viel das war, aber ich bin damit gut ins Ziel gekommen und habe jetzt da am Campingplatz auch noch Geld für Frühstück.
Kartenzahlung, hat das dort nicht funktioniert oder wieso war das keine Option?
In dem Lokal hat es keine Kartenzahlung gegeben. Überall anders schon. Deswegen habe ich auch so viel Kuna mitgebracht dann ins Ziel.
Wieder was für die Merkliste für künftige Abenteuer.
Ich hab ja schon gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und mit meinem Ergebnis. Ich habe aber unterwegs, habe ich wirklich versucht, das komplett von mir wegzuschieben und fern von mir zu halten, sondern wirklich mein Tempo zu fahren, nicht auf die anderen zu schauen, nicht aufs Ergebnis schauen. Ich habe das erste Mal auf den Tracker geschaut, kurz vor Checkpoint 1. Da wollte ich aber nur schauen, ob mein Tracker überhaupt an ist, weil ich habe den schon im Hotel eingeschalten und da habe ich einfach geschaut, ist der Tracker an? Da war ich 13. oder 14. Und da habe ich mir gedacht, okay, das passt. Und dann auf dem Weg zum ersten Checkpoint bin ich von so vielen Leuten überholt worden, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich so um Platz 20 herum, da habe ich mich vorher auch gesehen, ungefähr so im vorderen Drittel. Und das passt, damit bin ich zufrieden, jetzt brauche ich mich nicht verrückt machen lassen. Und das nächste Mal geschaut habe ich bei dieser Tankstelle in Czernica, kurz vor der Todeszone. Und da war ich plötzlich Fünfter. Und dann habe ich natürlich ein bisschen, hat's natürlich, man kann sich's nur so vornehmen und man kann sich's nur so einreden, aber das bleibt halt dann trotzdem irgendwie im Hinterkopf. Und dann habe ich aber gesehen, die große Gruppe, die in Postojne einkauft hat, die an mir vorbeigefahren ist. Und habe ich nicht gewusst genau, wie viel das sind und habe dann auch nicht mehr weiter drüber nachgedacht und habe gedacht, passt, jetzt bin ich wieder so 13 bis 20 irgendwo da in dieser Gegend werde ich sein und denke nicht weiter drüber nach. Aber spätestens dann, am letzten Tag, fängt halt das Herumgerechnen an und dann haben wir schon gedacht, ja, Top 10, das wäre Wahnsinn und das peile ich jetzt da irgendwie an und schaue, dass ich das irgendwie ins Ziel bringe. Und habe mir das dann versucht durchzurechnen. Und meine Rechenschwäche ist ja bekannt. Und schauen wir mal, was ich mir da ausgerechnet habe.
So, hab gerade Timestation 3 gemacht, noch als Fünfter, aber bin jetzt abgebogen zum Supermarkt und habe eingekauft wie ein Kleinkind, dem man zu viel Taschengeld gegeben hat. Nur Scheiß. Das heißt, ich werde bei der Fähre wahrscheinlich als Achter ankommen. Oder? Wenn ich jetzt Fünfter bin und mit zwei überholen, dann ist einer Fünfter, einer als Siebter bei der Fähre ankommen. Die Fähre werde ich jedenfalls erwischen. Die fährt bis Mitternacht. Jetzt ist 19.30 Uhr. Und dann die nächste Etappe sind 80 Kilometer. Die nächste Fähre geht aber erst um 6 Uhr in der Früh. Das heißt, ich werde mir das irgendwie so einteilen, dass ich noch schlafen werde dazwischen. Schauen wir mal, wie lang es jetzt geht in die Nacht hinein. Jetzt bin ich doch schon ein bisschen müde. Bin jetzt 36 Stunden durchgefahren und ja, jetzt werde ich, wenn ich ein klasses Platz finde, werde ich mich auf meine Isomatte legen für 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie gut ich schlafen kann. Und dann weiterfahren und dann hoffentlich die erste Fähre um 6 erwischen.
Es ist genial, aber ich muss sagen, da haben wir schon andere Sachen von dir erlebt bezüglich Rechenschwäche. Das war eigentlich eh sehr solide.
Ja, wenigstens bin ich selber noch drauf gekommen.
Hast du noch eine Aufnahme von unterwegs gemacht oder war das quasi die letzte Voicemail, die du aufgenommen hast?
Nein, ich habe noch was von unterwegs. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin vor 6 oder 7 Jahren, da war ich echt gut in Form und deutlich leichter als jetzt und habe mich echt, war gut benannt und da bin ich auf den Utschka mit dem Rennradl gefahren und habe dort dann einen 20 Minuten FTP-Test gemacht und da war ich echt sehr zufrieden mit mir selbst und mit meiner Leistung und dann habe ich auf Strava die Comps geschaut und war natürlich meilenweit weg von der Comp, die der Vincenzo Nibali gehabt hat oder noch immer hat. Und der hat die aber gemacht auf einer 300 Kilometer Trainingsrunde, also hat sie wahrscheinlich auch nicht komplett verausgabt auf dieser Runde. Und diesmal sind wir wieder auf dem Utschka gefahren, aber eine andere Route durchs Gelände. Aber da ist mir diese Geschichte nochmal eingefallen, dass ich einmal echt in Topform auf den Utschka aufgefahren bin und habe reflektiert.
Dem Nibali sei Komp wird heute eher nicht fallen, den Utschka auf. Dazu bin ich nicht mehr fit genug.
Wie viel Stunden oder so haben da dann schlussendlich gefällt? Hast du das angeschaut?
Nein, es war nicht die gleiche Strecke, also nicht vergleichbar, weil jedenfalls deutlich langsamer als der Vincenzo Nibali.
Aber jetzt nochmal zu deinen Rechenkünsten zurück. Du hast vorher gesagt, du bist Fünfter, wenn die zwei Leute überholen, bist Achter oder Siebter oder irgend sowas. Im Ziel bist du dann wirklich angekommen als Achter und hast wahrscheinlich ein viel, viel besseres Ergebnis erreicht, als du dir jemals selber erhofft oder erträumt hast. Und du hast 75 Stunden und 35 Minuten braucht, also das sind 3 Tage und 3,5 Stunden circa. Und ich habe mir das dann angeschaut, so auf der Auswertung vom Live-Tracking. Und es ist echt interessant, du hast 80% der Zeit warst in Bewegung und 20% der Zeit bist du gestanden oder hast pausiert oder eben warst nicht in Bewegung. Und das finde ich schon echt einen guten Schnitt. Vor allem, wenn man das vergleicht mit den anderen. Also du hast insgesamt 14 Stunden und 50 Minuten Pause gemacht. Warst rein von der Pausenzeit unter den Top 5. Also du hast kurze Pausen gemacht, aber du warst bei der Vorzeit, waren die anderen in den Top 10 ein bisschen zügiger. Das war irgendwie ganz interessant. Also du hast wirklich sehr gut gehaushaltet anscheinend mit den Kräften und die Pausen recht effizient und kurz gehalten.
Ja, also ich bin, wie gesagt, wirklich, wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Auch von der Renneinteilung her sehr zufrieden. Natürlich habe ich viel Zeit verschwendet bei gewissen Pausen. Beim ersten Mal auf die Fähre, bei der anderen Stunde warten, da waren wir zu dritt und da haben wir getratscht und uns unterhalten und ein bisschen Chips gegessen. Das hätte einfach viel effizienter gestaltet werden können. Wenn ich weiß, ich warte eine Stunde auf die Fähre, dann hätte ich mich dort einfach hinlegen können und schlafen. Oder richtig, es hat dort ein Restaurant gegeben, richtig einen Berg Nudeln essen. Aber wir sind da einfach herumgestanden und haben uns unterhalten und haben geblödelt. Und da waren schon einige dieser Pausen habe ich nicht ideal genutzt. Dann habe ich manchmal innerhalb kürzester Zeit mehrmals stehen bleiben müssen, weil ich nicht alles auf einmal erledigt habe. Weil ich mich zuerst bereit gemacht habe für die Nacht und dann habe ich noch Lichter einschalten müssen. Das hätte ich alles in einem machen können. Aber prinzipiell, ja, ich bin sehr konstant, sehr lang gefahren, aber dafür deutlich langsamer. Also der Schnellste, habe ich schon gesehen, der hat einen Schnitt in Bewegung von 17 km/h gehabt und mein Schnitt in Bewegung war irgendwie 13 km/h. Also ich habe schon auch auf der Strecke deutlich federn lassen, aber aufgrund meiner effizienten Pausengestaltung bin ich doch ziemlich weit vorne gelandet und damit bin ich sehr zufrieden, ja.
Und nachdem es kein Rennen war, sondern ein Abenteuer, klingt es ja zumindest doch sehr geil, oder? Unterm Strich, weil ich meine, Leute kennenlernen, plaudern, Spaß am unterwegs, das ist ja dann doch auch was Essentielles, denke ich mir. Und dass nicht nur die jede Sekunde optimieren im Vordergrund stehen braucht bei sowas.
Genau das. Und was mir schon, was mir so ein bisschen auch geehrt hat, die zwei, mit denen ich bis zum Schluss gekämpft haben, der Jorik und der Andrew, die haben sie nach mir gerichtet. Ja, also die haben mir gesagt, sie haben ständig den Tracker offen gehabt und haben geschaut, wann geht der Harvey mit der 27 endlich schlafen, damit wir uns auch hinlegen können. Also die haben ihr Rennen nach mir gerichtet und das hat mir voll taugt. Weil ich habe wirklich versucht, das wegzuschieben von mir und ich habe nicht auf die zwei geschaut, weil ich hab einfach gesehen, die sind auf der Strecke schneller als ich. Ja, also jedes Mal, wenn die von hinten gekommen sind, habe ich gesehen, ja, da brauche ich mir jetzt nicht anhängen, da werde ich nicht mitfahren, die sind einfach auf der Strecke schneller als ich. Deswegen habe ich da keine großen Gedanken an die zwei verschwendet, aber die haben mir beide gesagt, sie haben ständig am Tracker geschaut und der Andrew hat sogar einmal mich aufgelauert und hat sich vor mir versteckt im Wald und hat dort geschlafen und dann ist er nochmal von hinten gekommen. Also die haben ihr Rennen echt nach mir ausgerichtet und das freut mich schon ein bisschen.
Echt spannend, voll cool. Ich schaue jetzt gerade ein bisschen so auf die Uhr. Ich denke, du möchtest nur ein bisschen Urlaub machen, oder? Und die regenerieren. Wahrscheinlich wirst du hungrig sein. Geh mal davon aus. ich habe noch eine Trainingseinheit vor mir, weil in einer Woche startet das Race Around Niederösterreich. Für mich ein ganz großer Fixpunkt und einer der Saisonhöhepunkte. Du hast gesagt, du lässt das offen. Du schaust einmal, wie es da geht. Weißt du schon, ob du in einer Woche in Weitra mit dabei sein wirst oder schaust wirklich kurzfristig, wie es deinem Hintern, deine Hände, deine Muskeln geht?
Es ist alles so vorbereitet und geplant, als wäre ich jedenfalls am Start. Aber ich muss wirklich schauen, ob der Hintern das zulassen wird. Also bis kurzfristig vorher werden wir das dann sehen. Also jetzt kann ich es noch nicht sagen.
Das Scheibenlaufradl steht auf jeden Fall schon bei dir bereit. Ich habe meinen Fuhrpark erweitert. Ich habe heuer das Verleih vergrößert. Eine habe ich mir gehalten für mich und zwei sind unterwegs zu hoffentlich coolen Einsätzen. Also mich würde es freuen, wenn wir uns in Weitra wieder treffen. Vielleicht geht es aus und ich glaube, ansonsten kann ich einfach im Namen von allen, die uns zuhören, sagen danke, dass du die Zeit genommen hast, den Urlaub unterbrichst und dich auf deinen wunden Hintern setzt im Campingbus und uns erzählst. Das war wirklich, wirklich geil und wirklich spannend.
Ja, habe ich wirklich gern gemacht. Ich möchte jetzt noch, weil ich es mir extra aufgeschrieben habe und weil ich es angeteasert habe und damit es nicht untergeht, weil es einfach so eine typische Geschichte ist und so dumm und man einfach sieht, wie viel ich noch zu lernen habe in dieser unsupported Dings. Also ich habe ja gesagt, in der dritten Nacht habe ich ein bisschen Lichtprobleme gehabt und Akkuprobleme und da bin ich gerade und gerade durchgekommen mit meinem Licht und teilweise mit meinem Ersatzlicht, mit meiner LED-Leuchte ein bisschen unterwegs gewesen. Mir ist nämlich beim allerersten Wasserloch was ganz was Blödes passiert. Ich habe meine Arschrakete war nicht perfekt gepackt, da waren ein paar zu schwere Sachen eher hinten, aber die schweren Sachen kehren ja ganz zu wie zum Sattel. Und dabei, dann habe ich beim ersten Wasserloch ein bisschen umgeräumt und das war auf so einem schrägen Abhang und der einzig halbwegs gerade Platz war direkt über dem Wasserloch. Und dort habe ich dann angefangen umzuräumen und es passiert natürlich, was passieren muss. Alles fliegt mir außer. und mein zweiter Akku-Pack, der vollgeladene 20.000 mAh Akku-Pack, fliegt mir komplett ins Wasser und ist von dem Moment an unbrauchbar. Und deshalb habe ich dann in der letzten Nacht ein paar Stromprobleme gehabt.
Also er war einfach kaputt? Oder ist er abgesoffen komplett? Wie hält der Wasser gar nicht aus, oder?
Anscheinend nicht. Also ich habe dann versucht, noch Dinge zu laden, aber er schafft es nicht mehr, er ladet nichts mehr auf. Das war natürlich eine super blöde Geschichte.
Das heißt, die Lernerfahrung ist, gescheit bocken und nicht neben ein Wasserloch neu packen und auspacken.
Genau, nicht anfangen, neben einem Wasserloch herumzukramen mit irgendwelchen elektronischen Geräten, die man später nochmal brauchen könnte.
Du, es gibt ja Leute, denen fällt ein Handy ins Klo. Wenn man am Klo sitzend irgendwie sich die Zeit vertreibt mit News checken und dann irgendwie schlecht zugreift und das Handy im Klo versenkt, kann man vielleicht als ähnliche Kategorie nennen, vom Lerneffekt her.
Ja, aber gut. Ich hoffe, wir sehen uns in einer Woche am Start. Wenn nicht, wünsche ich dir alles Gute. Und wir werden dann jedenfalls drüber sprechen, wie es uns oder wie es dir beim Rangegangen ist.
Da kann sein, dass wir eine Woche Pause haben, weil nach dem Race Around Niederösterreich bin ich dann ein paar Tage noch unterwegs und ob wir dann wirklich sofort danach aufnehmen können, werden wir noch sehen. Aber jedenfalls jetzt voller Fokus, für mich zumindest einmal definitiv aufs nächste Rennen beim Race Around Niederösterreich. Nächste Woche kommt der Teil 2 mit der Jana Kesenheimer raus, den haben wir ja schon aufgenommen. Und Flo, ich habe jetzt nur mal eine Bitte an dich, bevor wir uns wirklich verabschieden. Wenn du unseren Podcast-Recorder jetzt dann auf Rekordende drückst, mach's bitte nicht neben einem Campingklo oder nicht neben einer Wasserstelle. Das wäre super, wenn wir die Aufnahme nicht versenken.
Ich werde mich bemühen, ja. Genau, nächste Woche die Folge aus der Zukunft, die Vergangenheit sein wird mit der Jana Kesenheimer, wo wir schon gewusst haben werden, dass es mir ganz gut gegangen sein gewesen wird beim Seven Serpents.
Erhol dich gut, schöne Urlaubstage noch und bis demnächst.
Bis dann, ciao. Und bei der Registration bin ich auch gleich von einem Sitzfleisch-Fan angesprochen worden. Das hätte ich mir wirklich nicht gedacht, dass unser kleiner Podcast auch in der Unsupported-Szene schon so bekannt ist. Aber hat mich jedenfalls sehr gefreut. Lieber Emil, Grüße gehen raus. Und ich habe gesehen, du bist inzwischen auch schon im Ziel. Gratuliere dir zu deinem Finish.